das Weltfeuilleton präsentiert. Der Kulturschock, der Podcast aus den Abgründen des Geisteslebens.
Wir sind
Hanna Lühmann
und Jan Küveler.
Herzlich willkommen.
Wir sind Kollegen, arbeiten beide im Feuilleton der Welt und sprechen relativ regelmäßig über Themen wie heute.
Genau, und für heute haben wir uns überlegt, dass wir einmal über die sogenannten Hygienedemos reden. Das ist so ein leicht bizarres Phänomen von allen möglichen Menschen. Das werden wir noch genauer untersuchen, die sich vor der Volksbühne versammeln, um gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Dann wollten wir darüber reden, wenn wir schon mal beim Thema Theater sind, was jetzt eigentlich das Theater macht, wann es wieder aufmachen darf, ob es wieder aufmachen darf, was sich da auch verändern wird in dieser eigentlich ja physischsten aller Künste. Und als drittes Thema wollten wir reden, Jan, über die sogenannten Tradwives.
Ja, von denen ich auch, also die hast du dankenswerterweise vorgeschlagen. Ich hätte von denen noch nicht so richtig einen Plan, aber bin jetzt irgendwie fasziniert und schockiert. Das kann ich schon als kleinen Teaser sagen. Ist ein sehr interessantes Phänomen jedenfalls. Und ich würde nur noch hinzufügen, Hanna, Zukunft des Theaters, absolut. Und wir machen es aber auch anlässlich des Theatertreffens, das in dieser Woche stattfindet. Eigentlich ja in Berlin, aber dank Corona nur im Internet momentan. Und da sieht man vielleicht schon so ein bisschen, und also was die Zukunft des Theaters bringen könnte. Die versuchen das schon durchzuspielen gewissermaßen. Es gibt auch neben einigen Inszenierungen auch viele Diskussionen mit Theaterschaffenden. Aber das ist erst unser zweites Thema. Es geht los mit den Wahnsinnigen, die sich jeden Samstag vor der Volksbühne treffen. Was machen die denn da? Oder was hast du denn da bisher mitgekriegt, Hanna?
Also ich habe einen wunderbaren Text unseres Kollegen Boris Pofalla gelesen, der tatsächlich da vor Ort gewesen ist und sich das mal angeguckt hat, was die eigentlich wollen. Und sein Text hat das wunderbar in allen möglichen schillernden Facetten des Irrsinns beschrieben. Also ich habe noch die dement wirkenden Christen, die irgendwas von der Ankunft Zions auf der Gitarre spielen, in Erinnerung. Und am Ende war seine Antwort aber auch so ein bisschen, man weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Da sind, also was die alle unter einer Klammer vereint, scheint ja eben zu sein, dass sie sogenannte Corona-Skeptiker sind. Sie sind gegen die Corona-Maßnahmen, dagegen, wie die Regierung das alles so macht. Da sind Neonazis dabei, da sind Esoteriker dabei, da sind Impfgegner dabei. Und vielleicht ist sogar auch Frank Castorf dabei. Man weiß es nicht. Kannst du da mehr zu sagen?
Ja, ich finde auch noch so erstaunlich, dass irgendwie, also wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten in Deutschland viel von der sogenannten Hufeisentheorie gehört, und die Volksbühne scheint regelrecht prädestiniert zu sein als so ein realer Ort, in dem dieses Hufeisen sich materialisieren kann. Ich habe eben nochmal geguckt auf dem Stadtplan von Berlin. Es sieht sowieso sehr, also der Vorplatz vor der Volksbühne sieht selber so aus wie so ein Hufeisen, ne? Da sind ja so diese zwei, so ein dreieckiger Platz, also zwei Straßen, die so links und rechts an dem Gebäude vorbeigehen. Und es wurden ja jetzt auch noch am Wochenende, deswegen ist auch diese Hygienedemo so mega ins Bewusstsein gerückt der Leute. Es wurde ja ein Fernsehteam verprügelt, ne, von der Heute-Show, und verprügelt klingt jetzt noch ein bisschen verharmlosend. Also die wurden ja richtig krankenhausreif geschlagen. Mhm. Ein Kameramann regelrecht lebensgefährlich verletzt, offenbar ins Gesicht getreten, mit Tötungsabsicht wurde da schon gemutmaßt, oder zumindest kann man es nicht ausschließen. Und da hieß es dann, es seien Linksradikale gewesen. Also es sind irgendwie Linksradikale, es sind Rechtsradikale. Es ist an der alten Wirkungsstätte von Frank Castorf, der letzte Woche dem Spiegel auch ein völlig irres, absurdes, bizarres Interview gegeben hat. Und ja, genau, ich glaube, wir können uns diesem Hufeisen auch wirklich nur im Dialog nähern.
Also, ja. Hufeisen sagt ja an sich erstmal, das ist ja diese alte Theorie in der Politik, so ein bisschen von den Extremen, die sich berühren, ne? Also wenn man sich sozusagen das politische Spektrum vorstellt als ein Hufeisen, dann hat man quasi oben die Mitte sozusagen und unten links und unten rechts dann eben die beiden Extreme, die sich sehr nah sind, und die Aufgabe des dass sich selbst als mittig Verstehenden, das ist ja bei uns im Haus auch sehr geschätzt, diese Meinung, ist halt sozusagen, sich eigentlich von beidem gleichermaßen fernzuhalten und nicht etwa die linke Gewalt zu verharmlosen. Was würdest du denn sagen, Jan? Also, wenn man sich das jetzt vorstellt, die Volksbühne eben als traditionell linker Ort, die sich ja übrigens auch interessanterweise total davon distanziert, ne? Also die haben dieses berühmte Bernd-Neumann-Rad, was da auf dem Rasen vor der Volksbühne steht, glaube ich, sogar verhängt, damit sozusagen keine Bilder entstehen, auf denen dieses Rad zum Symbol dieser Corona-Skeptiker werden kann. Die Anwohner protestieren auch gegen diese Hygienedemonstranten. Also was sagt uns das denn, dass dieser traditionell linke Ort sozusagen auch von Rechten, auch von Linksradikalen besetzt wird, obwohl er das nicht will? Gibt es sowas wie eine mystische Eigendynamik sozusagen der Volksbühne, die irgendwie den Irrsinn anzieht?
Tja, also es ist eine gute Frage. Also mindestens jetzt im letzten Vierteljahrhundert, in dem Castorf, Frank Castorf, der Intendant war, der es ja jetzt nicht mehr ist. Also wir haben ja noch, um so eine Art Mini-Historie dazu machen, ja so ein paar Jahre unter, oder anderthalb Jahre, glaube ich, waren es unter, oder eins nur, unter Derkon, Chris Derkon erlebt, der irgendwie von der Berliner Stadtpolitik da installiert wurde als Nachfolger von Castorf. Der kam überhaupt nicht gut an und wurde schnell wieder rausgemobbt als im Grunde ein Agent des neoliberalen Kapitalismus, irgendwie der smoothen Operators, wie auch immer, die auf Englisch da Inszenierungen für die Latte trinkenden Berlin-Hipster machen wollte. Und das gefiel irgendwie dem alten Publikum nicht. Man weiß es nicht so genau.
Ja, du hast ja auch, sorry, wenn ich ganz kurz nochmal nachhaken darf, sozusagen, du hast ja damals, also bei dieser Besetzung der Volksbühne gegen Derkon 2017, da auch relativ viel Zeit in dem Haus verbracht, ne? Du da Reportagen drüber geschrieben hast, weil du der Volksbühne glaube ich, relativ nah bist, so über das jahrelange Schreiben, auch über das Theater und so. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, also diese Kids sozusagen, ne, die damals die Volksbühne besetzt haben, also da könnte man jetzt ja böswillig sagen, war das auch Wahnsinn oder gibt es da überhaupt eine Verbindung zwischen diesem auch ja schon irgendwie leicht freakigen Milieu, das damals sich da so inszeniert hat, und diesen Freaks heute?
Also garantiert gibt's die. Zum Beispiel, man hat ja jetzt, also es gibt ja nicht viele Gesichter bisher. Ne? Es gibt diesen komischen Volkserzieher, Volkspädagogen, Volkslehrer, Volkslehrer.
Anselm Lenz,
den meine ich, den meine ich noch nicht. Also zu dem wollte ich gleich kommen. Also es gibt irgendwie, also es hat sich, finde ich, so ein kleines Personal herausgebildet, das man jetzt so medial kennengelernt hat. Ich glaube, er nennt sich Volkslehrer. Das ist irgendwie so ein offenbar AfD-naher Typ, aber der auch von sich behauptet, er stünde den Grünen nahe. Ist alles so unklar. Der da doziert dann irgendwelche entrückten Christen, die irgendwie ihre Meditationen und Gebete durchführen auf der Wiese da vor diesem Theater. Dann einige Leute mit quasi Aluhüten auf dem Kopf oder wie im Boris so schön geschrieben hat, Alubellen, glaube ich.
Das ist neue Kennzeichen jetzt, ne? Die haben das irgendwie geändert. Die haben die quasi zusammengeknüllt und sich so als Ketten angebastelt.
Ja, genau, um wahrscheinlich 5G-Strahlung abzuhalten und so weiter. Aber eben auch der, den du gerade erwähnt hast, dieser Anselm Lenz. Und der zum Beispiel, der war definitiv dabei bei diesen Besetzungen der Volksbühne vor ein paar Jahren. Der kommt selber aus dem Theatermilieu, war aber auch Redakteur, oder zumindest hat er geschrieben frei für die Taz unter anderem. Und auch mit einigen Preisen dotiert in Österreich mit irgendeinem antikapitalistischen Manifest, einem Abend, der irgendwie den Antikapitalismus ausbuchstabiert hat und wieder in Beziehung steht mit unter anderem dem Philosophen Giorgio Agamben aus Italien, der jetzt auch als ein, ich will nicht sagen Corona-Leugner, aber auch extremer Skeptiker des Lockdowns aufgefallen ist in den letzten Wochen. Und auch in Neukölln eine intellektuelle Think-Tank-Bude gegründet hat namens House Bartleby vor einigen Jahren, die auch wieder Verbindungen haben zur Philosophie und zur Volksbühne. Also so eine Truppe um diesen Typen ist auf alle Fälle auch dabei und eben relativ sichtbar dabei, auch indem die zum Beispiel eine Zeitschrift herausgeben oder eine Zeitung namens Demokratischer Widerstand, wo wiederum Giorgio Agamben als Co-Herausgeber firmiert. Was aber auch wohl unklar ist, ob das jetzt mit seiner Zustimmung passiert ist oder nicht. Und auch da sind wieder sehr, da kommt also alles Mögliche zusammen. Einerseits doch relativ nachvollziehbare Positionen, glaube ich, über die einfach in Frage stellen, ob die Strenge unserer Maßnahmen angemessen und gerechtfertigt sei, wie eben auch vollkommen ins verschwörungstheoretische abgleitenden Positionen.
Ja. Ja, das fand ich halt auch irgendwie spannend, dass Castorf, also eben das ist sozusagen dieses Nebeneinander von irgendwie Sachen, die man vielleicht noch nachvollziehen kann, und halt eben total verschwörungstheoretischen Sachen, und auch das Interview, was Castorf dem Spiegel gegeben hat, was man wahrscheinlich natürlich, weil es eben von Castorf kommt, auch als eine Art Kunstwerk eher begreifen muss, als jetzt sozusagen als 1:1 politische oder irgendwie gesellschaftliche Äußerung sozusagen. Aber da hat er ja auch super viele Also hat er einerseits gesagt, dieses, dass er sich nicht von Frau Merkel sagen lassen will, dass er sich die Hände waschen muss. Und dann hat er aber auch gesagt, dass halt eben aufgrund seiner eigenen DDR-Biografie er sich halt sozusagen dem Widerstand gegen diese Art von staatlichen Maßnahmen sehr nahe fühlt. Und das fand ich auch wieder interessant, weil das ja so ein Topos ist, der immer auftaucht, so in dieser Art von Querfrontverbindungen, die unsere Zeit irgendwie zu dominieren scheinen, ne? Also so diese Art von, ja, von Widerstand, also die sich unter anderem auch auf DDR beruft.
Genau, also es klingt irgendwie auch so, als würde er sich so die Argumente und Positionen herauspicken, wie er sie sich gerade braucht. Ne? Also wenn irgendwie es jetzt ums Händewaschen geht, beruft er sich auf die Bürgerlichkeit und seine bürgerliche Erziehung, dann wird aber wieder irgendwie die DDR-Geschichte und der Widerstand sozusagen in der DDR, der jetzt sicherlich in seinem Fall nicht direkt ein bürgerlicher gewesen sei. Ne? Also die Volksbühne ist ja eigentlich eher das antibürgerliche Theater und auch immer gewesen. So, also ich finde das wirklich ziemlich verrückt, wie auch er da so vielfältig operiert mit den Topoi, den Positionen sozusagen. Mhm. Und also ein irrer Satz aus diesem Interview war zum Beispiel auch, Theater bestehe darin, dass man mit dem Tod umgeht und nicht mit der Verwaltung der Gegenwart. Also schon regelrecht so ein, ich will das jetzt nicht suizidal nennen, aber ein wirklich irgendwie todessüchtiger Topos irgendwie, ne? Eine todessüchtige und sehnsüchtige Haltung scheint schon daraus zu sprechen. Ich wundere mich eben immer nur darüber, oder frage mich, ob Leute, die zu lange im Theater gearbeitet haben, dann vielleicht einfach nicht mehr in der Lage sind, die Ebenen zusammenzubringen. Also die sind vielleicht so verliebt in die ganze Vorstellungswelt, dass die Wirklichkeit darüber einfach aus dem Blick geraten ist. Und dieses Virus scheint mir doch ein wenig theatrales Ding zu sein. Ne? Also eins, das natürlich sich breit machen kann im Theater, aber dass das Theater nicht als Theater akzeptiert oder respektiert, sondern einfach nur als ein Ort, wo es weitere Wirte befallen kann.
Auf jeden Fall. Und also es gilt ja auch irgendwie für jede Art von Kunst, die sich schwer damit tut, mit dieser Wirklichkeit umzugehen, die auf einmal vielleicht noch surrealer ist als das, was man sich sonst so ausdenken würde.
Sag du? Ich meinte nur, es könnte halt auch wirklich sein, dass die Leute sich sozusagen beleidigt fühlen, dass sie jetzt in der Surrealität überholt werden von der Wirklichkeit und deswegen rhetorisch zurückschlagen.
Ja, bei Kastorf ist das auf jeden Fall denkbar. Würde ich auch sagen. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht mal jetzt dann auch wieder weg vom metaphysischen Todessehnsüchtigen hin zum konkreten Theater der Gegenwart eben bewegen und uns mal angucken, wie es denn ganz konkret aussieht. Du hast gerade gesagt, jetzt wäre eigentlich gerade Theatertreffen. Was verpassen wir denn und wie findet es stattdessen statt?
Ja, das Theatertreffen, das immer im Mai eigentlich in Berlin zu sehen ist, im Haus der Berliner Festspiele als Hauptspielstätte und dann aber an verschiedenen Häusern in der Stadt, also am Deutschen Theater, an der Volksbühne durchaus, am Hebbel am Ufer etc., ist dieses Jahr halt dank Corona auch zurückgeworfen auf die Digitalität, die Virtualität. Und einige der 10 Inszenierungen sind auch gar nicht dabei, sondern es sind jetzt nur 6 momentan zu sehen. Das hat einerseits technische Gründe, zum Teil, dass einfach keine Aufzeichnungen da waren. Also es ist wahrscheinlich alles relativ holterdiepolter entschieden worden. Es gab da jetzt keine wochenlangen Vorbereitungen. Die haben alle noch gehofft, dass es irgendwie gehen würde und dann zack, waren die Theater zu und es gab eben zum Teil keine Aufzeichnungen. Und andererseits wollten auch wirklich einige Regisseure und Regisseurinnen nicht, dass ihre Inszenierungen eben nur quasi digital virtuell im Internet gezeigt werden und haben die zurückgezogen gewissermaßen. Mhm. Dass wir jetzt also 6 haben, die in so einer Art künstlichen Verknappung immer nur 24 Stunden zu sehen sind, bevor sie dann wieder verschwinden aus dem Internet.
Ja, das finde ich ja mega spannend.
Ja, mit einer Ausnahme, nämlich der Eröffnungsinszenierung, das ist Hamlet aus Bochum mit Sandra Hüller in einer Inszenierung von Johann Simons. Das ist länger zu sehen, also das kann jetzt auch jeder noch nachgucken, Wochen und Monate lang, glaube ich, bis in den Sommer hinein, weil Dreisat das auch zeigt. Und man kann also in der Dreisat-Mediathek diese Inszenierung, wo also Sandra Hüller sich in die Tradition der weiblichen Hamlet-Darstellerinnen einreiht, gucken.
Ah, da gibt's eine Tradition.
Da gibt's ja, also gibt's schon eine kleine Tradition. Ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig, welche alle, aber ich habe schon vor einigen Jahren zum Beispiel auch in München mal eine gesehen. Da war Hamlet auch eine Frau. Also das ist jetzt keine Premiere.
Ah ja, und sag mal, also die, ich bin da jetzt gerade, ich weiß gar nicht, wie das alles abläuft. Also die proben dann aber trotzdem in den Theatern, in denen es aufgeführt worden wäre und werden dabei gefilmt und dann wird es online gestellt. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also das Theatertreffen bietet jetzt gewissermaßen so auf der Webseite das Forum dafür. Mhm. Da sind diese Dinge einfach zu sehen. Die werden da eingespielt und freigeschaltet dann für diese jeweiligen 24 Stunden. Es ist natürlich in ganz vielerlei Hinsicht problematisch. Ne? Also einige Regisseure sagen zum Beispiel durchaus zu Recht oder geben zu Recht zu bedenken, wer führt denn da eigentlich Regie in diesen jeweiligen Inszenierungen? Weil wir sehen ja jetzt, wir sehen nicht diese typische Totale, die man im Theater hat, ob man jetzt in Reihe 3 sitzt oder in Reihe Dings. Also jeder ist ja quasi sein eigener Regisseur schon im Theater qua Platzwahl. Man hat also verschiedene Totalen, ne? Und es gibt aber keine Schnitte. Man guckt eben selber. Man dreht den Kopf, guckt mal nach links, mal nach rechts. Und es ist immer dieses Komplettheitserlebnis, was man eben hat, was das Theater ja auch so auszeichnet, neben dem einfach live und körperlichen analogen Aspekt. Und das wird jetzt hier geändert, weil da würde man auf dem kleinen Bildschirm ja noch viel weniger sehen. Das wäre ja ungefähr so, als säße man in Reihe 300 wahrscheinlich, wenn man so in seinem Laptop diese Komplettbühne sieht. Das heißt, manchmal wird die eingeblendet, aber dann gibt's Schnitte und irgendwie es gibt Close-ups auf einzelne Leute etc. Und ja, das ist natürlich dann ein gravierender Eingriff, so dass man sich echt fragen kann, ist noch der Regisseur oder die Regisseurin des jeweiligen Stücks dann Regisseur und Regisseurin dessen, was man da im Internet sieht.
Ich dachte auch gerade wieder, ich fand das total interessant, was du gesagt hast mit der künstlichen Verknappung, weil das Theater ja die ephemere, die flüchtige Kunst schlechthin ist. Jede Inszenierung ist anders, jede Inszenierung dauert nur so und so lange, sie muss quasi sitzen oder eben auch nicht sitzen. Also alle Fehler, die passieren an so einem Bühnenabend, alle Besonderheiten, alle Störfaktoren. Also es ist ja die Kunst der Präsenz sozusagen schlechthin. Ne? Ja. All das gehört zum Theater und macht sein Wesen aus. Was glaubst du denn in der Hinsicht, wie wird sich das Theater vielleicht auch weit über Corona hinaus und über solche digitalen Zwischenlösungen, die man da jetzt gefunden hat, vielleicht tatsächlich verändern durch diese Erfahrungen jetzt?
Ja, das ist, darüber sprechen die jetzt gerade alle. Also es gibt auch übrigens neben den Inszenierungen einige Formate, die auch auf dieser Webseite des Theatertreffens zu sehen sind, in denen sich Theaterschaffende, Intendanten, Schauspielerinnen unterhalten, genau über solche Fragen. Und es gibt auch erste Überlegungen, erste Interviews mit Intendanten. Also mich erstaunt, dass es noch relativ zaghaft ist. Ne? Also erstmal wird, es ist, im Grunde gibt es sozusagen zwei große Threads, also Richtungen, in die diese Diskussion geht. Die einen versuchen wirklich das Digitale zu betonen und rauszuholen, was da irgendwie geht. Das trifft aber auch auf ziemliche Skepsis. Zum Beispiel Matthias Lilienthal, der Intendant der Münchner Kammerspiele, der hat wirklich bezweifelt, ob das hinhaut. Der hat irgendwo auch in einer dieser Diskussionen, die da zu sehen sind, auf der Webseite gesagt, ihn würde total wundern, dass jetzt wieder dieses ganze Silicon Valley utopisch aufgeladen würde. Für ihn sei wegen Trump schon allein und den Fake News das Digitale eigentlich relativ diskreditiert und es sei ihm auch eigentlich wurscht und er ersehnt nur eine Zukunft, die wieder analog ist. Andere Leute probieren es jetzt halt aus mit den abgefilmten Inszenierungen und die dritte Fraktion entwickelt eigentlich ganz neue Stoffe, ne? Die also weggehen von der traditionellen Bühne, weil die halt auch sagen, das bringt irgendwie nichts, das einfach nur abzufilmen, das ist eben kein Theater mehr auf diese Weise, wir müssen jetzt irgendwas anderes machen. Wir lesen eben das Decamerone ein, irgendwie bei den Schauspielern zu Hause oder jedenfalls man arbeitet also mit den Mitteln, die man hat, mit Regisseuren, mit den Schauspielerinnen, die oft ja festangestellt sind an diesen Häusern, entwickelt aber irgendwie Formate, die man traditionell analog nicht hätte zeigen können. Das ist noch völlig neu und da gibt es eben auch noch nicht so viel. Das ist alles in Mache. Muss man gucken, was sich entwickelt. Und ansonsten, tja, das ist natürlich total abhängig von der Entwicklung jetzt von Corona und den weitergehenden oder eben nicht weitergehenden Lockerungen. Die Theater sind sicherlich ja nicht so systemrelevant wie viele andere. Also
Fußball.
Ja, also ja, genau. Also selbst Fußball wird ja auch noch erstmal lange nicht aufgemacht wahrscheinlich. Mhm. Und deswegen werden die Leute in den Theatern auch total vorsichtig sein. Also Oliver Rehse, der Intendant des Berliner Ensembles, hat jetzt zum Beispiel vorgeschlagen, Man könne halt die Theatersäle nur sehr, sehr spärlich besetzen, ne, mit vielleicht irgendwie einem Menschen hier und dann wieder zwei Sitze frei, dann kommt der nächste und überhaupt auch nur jede zweite Reihe besetzen, etc. Ich habe mich jetzt auch schon gefragt, das gilt ja eigentlich auch für die Schauspieler. Also man muss ja nicht nur an den Zuschauerraum denken, sondern auch auf der Bühne. Ne? Können wir also dann demnächst nur noch Beckett inszenieren? Warten auf Godot gewissermaßen, wo du dann irgendwie die wenigen Schauspieler, die überhaupt mitspielen, jedes Mal 20 Meter auseinander sitzen. Auf der Bühne gewissermaßen. Ne? Und irgendwelche anderen Stücke, wo alle sich permanent anfassen und übereinander herfallen. Also man denke an die alten Castorf-Inszenierungen, wo da wirklich zum Teil 5, 6 Leute durcheinander purzelten. Tja, die sind wahrscheinlich auch auf mittelfristige Sicht zumindest erstmal nicht denkbar. Also das Theater ist sicherlich einer der Bereiche, wo es gravierende Auswirkungen haben wird.
Ja, also ich finde es auch krass. Also ich finde es halt immer echt schwierig so, also ich habe so darüber nachgedacht, warum, also was ist überhaupt das Besondere des Theaters oder halt auch das Politische des Theaters irgendwie, ne? Und also ich finde, also man könnte ja wirklich sagen, es ist eigentlich fast die einzige Kunst, die sich auf irgendwie eine total interessante Weise der Digitalisierung entzieht. Also, und zwar nicht, weil Digitalisierung grundsätzlich böse ist, sozusagen, aber wenn man doch das Gefühl hat, dass ja, dass irgendwie das Räume homogener werden, dass alles irgendwie in einem stattfindet und das Theater ist da was radikal anderes und deswegen vielleicht auch politischer, das würden bestimmt manche Leute sagen, also dass es irgendwie eine Sphäre ist sozusagen, die ihr Politikum sozusagen eben ja aus der räumlichen Präsenz irgendwo zieht und ob dem Theater damit nicht ganz schön was genommen wird, auch an subversiver Wirkung und so weiter, die es, denke ich, sogar auch heute durchaus noch hat manchmal, ne?
Total. Also ich meine, es ist ja einerseits super altmodisch, weil es halt zurückgeht auf diesen alten griechischen Agora-Gedanken und dass ne, die Mini-Polis der Bürger, die irgendwie zusammenkommen und ihre Traumata und Hoffnungen, Utopien und so weiter da ausagieren in diesem Ort und dann auch gleichzeitig sofort wieder drüber reden. Aber und gleichzeitig ist es auch super zeitgenössisch und modern darin, dass ja auch ein bisschen, ich meine, die Digitalisierung ist jetzt auch schon, ist ja auch schon irgendwie ein paar Jahre alt. Und die Leute sind ja oft auch ein bisschen gelangweilt durch dieses Gleichmachende des Internets, das irgendwie überall, also Google sieht überall gleich aus auf jedem Computer und dagegen sind natürlich dann diese Theater mit ihrer jeweiligen Charakteristik, dem Publikum, das sie anziehen, den besonders zum Beispiel eben so ein Ort wie die Volksbühne traditionell, ne, war halt einfach ein Ort, an dem sich so viele verschiedene Leute getroffen haben und eben, ja, also ein Begegnungsort, der keine Bar ist, kein Club, aber von Bar und Club auch was hat, aber gleichzeitig halt auch eben diese total intellektuelle und transzendente Absicht sozusagen oder Aufgabe, selbstgestellte Aufgabe regelrecht. Also es wäre mega schade, wenn das kaputt ging. Ein super kosmopoliter Ort auch, ne? Und eben besonders in Deutschland durch den Föderalismus halt wahnsinnig reichhaltig auch im Vergleich zu anderen Ländern, wo die großen Theater sich hauptsächlich auf die Hauptstädte konzentrieren und dann in der Provinz nicht mehr viel los ist. Das ist halt in Deutschland auch total anders.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass ich, kannst du mich gerade noch hören, Jan? Wir sitzen super. Hier ja auch nicht konkret beieinander, sondern irgendwie sozusagen getrennt durch...
Wir machen auch einen Corona-Podcast hier.
Genau, es ist ein totaler Corona-Podcast in Reinform und was mich jetzt gerade so ein bisschen irritiert, also ihr, liebe Zuhörer, wenn ihr es soweit geschafft habt, müsst ihr euch das jetzt irgendwie gerade so vorstellen, dass vor mir sozusagen mit dem Aufzeichnungsstrom natürlich mir mein eigener Redefluss angezeigt wird und mich irritiert jetzt gerade massiv, dass es bei mir immer verspätet ist, aber solange du mich hörst, Jan, ist ja eigentlich alles gut, ne? Dann,
ja, also ob alles gut ist, die anderen sollten mich schon auch hören, aber.
Genau. Aber es kommt auch irgendwann an. Ja, gut, okay, alles klar. Dann rede ich einfach mal weiter. Die dritte Sache, über die wir uns noch Gedanken machen wollten, ist ja ein bisschen, also eigentlich sehr anders gelagert als jetzt die Debatte über das Theater, die wir gerade hatten. Ich bin da drauf gekommen, weil ich vorher dachte, am 10. Mai ist Muttertag und das ist ja irgendwie. So ein Thema, ich habe gerade nochmal das alles irgendwie auch so ein bisschen gegoogelt, was eigentlich die Geschichte des Muttertags ist. So in meiner eigenen Erinnerung, in meiner eigenen Kindheit war es immer so, dass meine Mutter zum Beispiel gesagt hat, sie findet das total doof, den Muttertag irgendwie. Und dann hatte ich es auch immer eher noch so mit den Nazis assoziiert, so halb. Da habe ich jetzt gerade auf Wikipedia rausgefunden, das kann man so nicht sagen, es ist eine amerikanische Erfindung tatsächlich, schon so von 1914. und wurden dann später in Deutschland interessanterweise vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber initiiert und dann natürlich auch von den Nazis ja instrumentalisiert, weil genau die natürlich die deutsche Mutter und ihre Gebärfähigkeit gut fanden. Und daher gibt es tatsächlich so, also da gab es immer viel Kritik, ob man das jetzt tatsächlich noch so begehen soll. Genau, und darüber sind wir ja zu dem Thema Retraditionalisierung gelangt. Das ist ein Begriff, den so die Jutta Almendinger, das ist eine Soziologin, neulich bei Anne Will geprägt hat. Sie hat nämlich gesagt, dass durch Corona es dazu kommen würde, dass dass Frauen sich wieder traditioneller verhalten, dass sie, die ohnehin tendenziell weniger verdienen als die Männer, in dieser Situation des Homeoffice eher dazu übergehen würden, halt sich um die Kinder zu kümmern, die nicht in die Kita können und so weiter. Also dass es quasi so ein bisschen dazu kommt, dass sich eigentlich Geschlechterrollen, die man ja tendenziell überwinden will, zumindest viele wollen das, wieder verfestigen. So. Und
da gibt es jetzt ja offenbar ein richtiges Phänomen, ne? Dieses Phänomen der Tradwives, das ist jetzt, glaube ich, noch nicht genannt, das genau. in dem sich das so richtig konkretisieren scheint.
Genau, wobei man da halt auch nicht so weiß, es ist jetzt so ein total skurriler also vielleicht muss man erstmal erklären, was das ist. Also es gibt den Hashtag auf Instagram, der heißt Tradwife. Und unter dem verbinden sich halt so diverse Frauen. Also es gibt da so ganz berühmte Protagonistinnen, die dann irgendwie, warte mal, wie heißt denn nochmal die eine Frau? Alina Kate Petit oder so. Ich weiß nicht genau, wie sie sich ausspricht. Ne? Ja,
schreibt sich komisch mit Doppel-T und Doppel-Dingens, oder zweimal Doppel-T, ne? Petit.
Genau.
So ein bisschen Petit. Wie der Petticoat.
Ja, genau, den sie auch gerne trägt. Und da geht's halt einfach, also es sind halt einfach Frauen, die sagen, ja, wir sind stolz darauf, dass wir hier irgendwie, weiß ich nicht, backen, es uns schön machen, uns schön anziehen, es unseren Männern nett machen. Wir sind stolz darauf, Hausfrau zu sein, wir finden das gut und wir zeigen das auch auf Instagram, beraten da vielleicht noch irgendwie andere Frauen, keine Ahnung, geben ihnen Ehetipps und so weiter.
Irgendwie in so einer komischen Mischung aus Stepford Wives und bezaubernder Genie, ne?
Absolut, ja, total. Genau, und das sind halt vielfach auch so Alt-Right-Frauen, glaube ich, ne? Also das sind dann durchaus auch, da sind auch Frauen dabei, die irgendwie, ja, also die eben zu dieser neurechten Alt-Right-Bewegung gehören, das ist ja auch völlig klar. Also es ist ja das Kennzeichen jeder rechten Ideologie, wie das auch Catherine Newmark in einem Zeitartikel sehr schön ausgearbeitet hat, natürlich eben, dass sie diese Retraditionalisierung von Genderrollen will. Ich hatte mich jetzt irgendwie so ein bisschen gefragt, gibt es eigentlich jetzt gerade so im Hinblick auf den Muttertag, wenn man sowas feiern will, eigentlich irgendwas Neues? Also gibt es ein Dazwischen sozusagen? Also dieses Tradwife-Phänomen ist ja auch sowas, das ist vielleicht eine sehr skurrile Zuspitzung. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass es irgendwie Hunderttausende von Frauen gibt, die das so machen, aber von etwas, was wahrscheinlich doch irgendwie in irgendeiner Weise viele Leute so ein bisschen empfinden, dass man das Gefühl hat, man sehnt sich wieder mehr nach Gemütlichkeit, man backt jetzt auch gerade natürlich gerne in Corona-Zeiten dann da irgendwie den Hefezopf und stellt den irgendwie auf Instagram auf und so, ne? Das sind ja schon alles so Phänomene, halt, die es gibt.
Ja, also ich finde halt, die Frage dabei ist, so ob jetzt, also ob man einfach in Frieden so ein bisschen einen Kuchen backen kann und seiner Mama einen Strauß Blumen schenken kann, oder ob das dann so wie bei den Tradwives, die das ja offenbar relativ aggressiv vermarkten über Social Media etc. und Bücher und Artikel, irgendwie auch ein Angriff auf den modernen Feminismus zu sein scheint.
Ja, genau.
Na? Und dann, also ist das ja harmlos oder ist es aggressiv? Wie nimmst du das denn so wahr, zum Beispiel?
Also ich würde jetzt nicht denken, also es ist halt tricky, ne? Es ist halt ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits würde, also diese Frauen benutzen ja gerade und auch darunter die es jetzt, sag ich mal, wirklich alt-right-mäßig, also irgendwie rechts meinen, die benutzen ja gerade so dieses Argument der Wahlfreiheit des Feminismus, ne? Dass sie halt sagen, ja, wieso natürlich, ihr dürft hier gerne emanzipiert sein und so weiter, aber dann dürfen wir doch bitte auch das hier machen, so, ne? Also das ist ja auch so ein bisschen diese, man darf ja wohl noch Logik sozusagen angewandt auf den feministischen Diskurs. Was ich fast interessanter finde, ist, es ist ja weniger eine Frage von, ist es jetzt böse oder nicht, sondern welche Bilder setzen sich vielleicht irgendwie durch, ne? Und welche Bilder werden dann irgendwie popkulturell oder in weiteren Kreisen auch angenommen. Und da habe ich mich jetzt gefragt, also gerade eben in Bezug auf Mutterschaft und so weiter, bietet der moderne Feminismus sozusagen denn eigentlich irgendwelche Ersatzbilder an, die ja sozusagen in den Wettbewerb der Bilder eintreten könnten und irgendwie was Progressives vermitteln können? Und dann dachte ich, ja schon, weil es gibt ja eigentlich gerade auch in Bezug eben auf Mutterschaft und so durchaus, also es gibt Schriftstellerinnen wie zum Beispiel die Britin Rachel Cusk, die schon 2001 dieses Buch geschrieben hat, Lebenswerk, in dem sie auf damals für viele völlig skandalöse Art und Weise halt thematisierte, dass es nicht immer nur geil ist, Mutter zu sein. Es gibt ein Buch, was ich sehr gerne mochte, von der Kanadierin Sheila Hetty, Motherhood, in dem sie auf so eine ganz, naja, eigentlich fast spirituelle Art und Weise die Frage verhandelt, ob sie überhaupt Bock hat, Mutter zu werden und sich dann am Ende dagegen entscheidet. Also sie ist schon Ende 30 und so. Oder es gibt Schriftstellerinnen wie zum Beispiel Myrna Funk, die hier ja auch so ein bisschen immer in unserem Berliner, weiß ich nicht, Journalisten-Literaten-Dunstkreis rumschwirrt, die ihre alleinerziehende Rolle als Mutter auf eine andere Art und Weise thematisiert. Und genau, also da habe ich mich jetzt ein bisschen gefragt, gibt es nicht irgendwie auch noch was neben den Tradwives? Also kann man die nicht einfach irgendwie ignorieren oder kann man, was heißt, man muss sie ja auch gar nicht ignorieren. Natürlich kann man Hefezopf backen, aber kann man den Diskurs sozusagen nicht trotzdem auf eine irgendwie ja fortschrittliche Art und Weise weiter drehen und spannender machen. So, das waren jetzt also meine Überlegungen. Jetzt bin ich total zugelabert. Also ich, sag du mal.
Ja, also ich hatte jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass die schon irgendwie einen größeren Teil des Diskurses erobert hätten. Es wirkt doch irgendwie wie so ein etwas skurriles Randphänomen zwischen, ich weiß eben auch nicht, so erotischer Subkultur. Es hat ja auch irgendwie was, so dieses submissive, ja,
von Rollenspiel, ne?
Irgendwie so die umgekehrte Domina gewissermaßen, irgendwie auf für Männer, die da halt drauf abfahren, dass ihre Frau, so inszenieren die sich ja auch auf diesen sozialen Mediendingern, irgendwie im in der Strickjacke und Bluse mit Kleidchen in der Küche steht, so ein Staubsauger in der Hand, ne? Es hat ja wirklich was. Also man muss nur noch die Kamera anmachen und der Pornofilm läuft da schon so. Also für wen der es mag, ne? Und ja, und sonst, die Popkultur ist doch eher voll von, also auch bezaubernde Genie etc. gibt's ja schon lange nicht mehr. Dafür halt Sex in the City etc. etc. Auch das ist schon wieder 20 Jahre alt. Und jetzt sonstige
gibt's
Serien.
Girls oder gab es Girls? Warte mal, jetzt gibt's hier die wunderbare.
Wie heißt hier die Frau, die, ja, die mitschreibt Phoebe, bei den Bond-Filmen?
Phoebe Waller.
Phoebe Waller-Bridge zum Beispiel.
Ja, die diese wunderbare Serie gemacht hat. Warte mal, wie heißt die eigentlich nochmal?
Ist mir auch gerade entfallen.
Die war wirklich geil, das hat mega viel Spaß gemacht.
Ein schönes Wort, ne?
Phoebe Waller-Bridge, ja, die hat Fleabag gemacht, das heißt nämlich Fleabag.
Und deswegen glaube ich, in diesem Wettstreit der Bilder, wie du es ja so schön genannt hast, sind diese Menschen oder Frauen jetzt doch irgendwie ein bisschen so randständig. Und tja, dieses Argument, was du vorhin gebracht hast, dass die auch sagen, oder dass es gar nicht so aggressiv sein muss eventuell, ne, und dass es ja so koexistieren kann, ich stimmt da im Prinzip auch zu, würde halt höchstens sagen, dass dieses, also so, wenn man nur so ein Stepford Wives Bild propagiert quasi und immer so die eigene Harmlosigkeit behauptet, wie das ja auch diese Petit da ganz offensiv tut, muss man sich halt doch fragen, ob so jenseits dieser weißen Suburbia der Vorstadthaftigkeit etc. noch irgendwas anderes gesellschaftlich da sein dürfte, und das scheint mir das zu sein, also diese große Andockstelle, wo es wirklich in Alt-Right oder sogar so weiße Supremacy reingeht, ne, weil irgendwie alles andere, jeder Gesellschaftsentwurf, der eben nicht so eine Vorstadttauglichkeit, so eine Reihenhaussiedlungstauglichkeit hat, der wird ja irgendwie weg, zumindest wird so ignoriert einfach in der Diskussion. Und das scheint mir doch die ziemlich subtile Aggressivität zu sein davon.
Also ja, eine Mikroaggression der Alt-Right
gegenüber anderen Lebensentwürfen.
Jan, ich glaube, wir müssen uns mehr streiten. Wollen wir das nächste Mal machen?
Ja, mein Gott, streiten. Was soll man machen, Hanna? Wenn wir halt so uns, wir können ja auch den Stab aufnehmen und immer weitertragen gewissermaßen, weißt du? Dann kommen wir nicht so schnell aus der Puste.
Auf jeden Fall,
ist ja auch möglich.
Auf jeden Fall, mal gucken, wo er uns noch hinbringt. Ich glaube, für heute machen wir mal Schluss. Und wenn euch unser Kulturschock gefallen hat und also auch eigentlich, wenn er euch nicht gefallen hat, in jedem Fall solltet ihr ihn bitte abonnieren. Und zwar auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen. Also gibt's, glaube ich, bei Apple, gibt's bei Spotify gibt's natürlich bei uns auf welt.de. Abonniert ihn bitte und macht's gut und bis zum nächsten Mal.